Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf herzlich willkommen. In dieser Sendung schauen wir heute auf eine Entscheidung, die ansteht, auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Die hat ihre heutige Sitzung nicht etwa in Frankfurt, sondern in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Und wir hören gleich live aus Ljubljana, was gemunkelt wird vor der Pressekonferenz der EZB. Außerdem schauen wir auf den 50. Jahrestag des Deutschlandgeschäfts einer gelb-blauen schwedischen Möbelkette und wir hören von den Problemen von Schuldnerberatungsstellen in Schleswig-Holstein. Und damit willkommen zu Wirtschaft am Mittag am 17.10.2024. Wir fangen an mit einer Schalte an die Börse in Frankfurt. Vor der EZB-Sitzung mit unserem Börsenreporter Samir Ibrahim Samir. Auch wenn wir die eigentliche Entscheidung noch nicht genau kennen, ist die mögliche Zinssenkung vermutlich schon jetzt Talk of the Town in Frankfurt, oder?
Sie unterschätzen da was in Frankfurt. Hier ist Talk of the Town, das kommende Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Okay. Aber auf den Finanzmärkten in der Tat ist das natürlich das bestimmende Thema. Das hat ja gestern hier schon für großes Abwarten gesorgt. Heute wagt man sich hier so ein bisschen aus der Deckung. Man geht schon davon aus, dass eine Zinssenkung in jedem Fall ja kommt. Der DAX wieder auf Rekordkurs, aktuell bei 19.572 Punkten. Das sind 140 Punkte höher als gestern, war zwischenzeitlich sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt halt hier in den verschiedensten Bereichen inzwischen Bewegung. Der Euro wird schwächer. Erneut ist jetzt bei einem Dollar 0,861, weil ja im Umkehrschluss die Amerikaner werden nicht mehr ganz so große Zinssenkungen vorschieben, weil im Umkehrschluss eben der US-Dollar stärker wird und Umlaufrendite jetzt bei 2,19%, also der Run auf europäische Staatsanleihen, wie wir ihn zuletzt gesehen haben, der ist ungebrochen. Und darüber habe ich vorhin mit Ali Marsava von Investor sprechen können. Wir haben über die Zinssenkungen, die da kommen werden, mal aus Anlegersicht sprechen wollen. Was macht man aus den neuen Inflationsdaten? Die sind ja jetzt auch nochmal gekommen, also erneut die Inflationsdaten im Euroraum zurückgegangen. Und was macht man aus dieser Zinssenkung? Welche Rolle spielt all das, habe ich ihn gefragt, für die Möglichkeiten, die zum Beispiel auch Privatanleger haben.
Die Inflation ist tatsächlich rückläufig gewesen in den letzten Monaten, so recht deutlich. Aus Anlegersicht allerdings ist diese Inflation, wenn man Tagesgeld hat oder wenn man das Geld unverzinst auf dem Girokonto hat, immer noch ein Renditefresser. Und das ist ganz wichtig für Anleger zu beachten. Wir haben jetzt die Kerninflation bei über 2,5% nach wie vor. Das ist mehr, als ein Tagesgeldkonto im Durchschnitt bringt. Deswegen sollten Anleger sehr genau auf das schauen, was ihnen Rendite bringt. Und das ist leider ganz oft extrem mager.
Ja, damit sind wir schon beim Thema, was eben auch Anleger machen sollten. Tagesgeldkonten sind ja auch ein spannendes Thema, weil das, was die EZB so beschließt, kommt ja nicht immer gleich beim Anleger, bei demjenigen, der sein Geld irgendwo gewinnbringend auch deponieren möchte, tatsächlich an.
Es ist tatsächlich so, dass Tagesgeldkonditionen sich verschlechtert haben, deutlich bevor die EZB überhaupt angefangen hat, die Zinsen zu senken. Und das muss man wissen, die Banken haben ihre eigene Kostenstruktur, ihre Geschäftsmodelle. Das heißt, die geben möglichst schnell die verschlechterten Konditionen an Anleger weiter. Und Anleger sollten deswegen sich nach guten Alternativen umschauen. Die gibt es auch in Gestalt von Geldmarktfonds oder Geldmarkt-ETFs, die den EZB-Zins sehr zuverlässig direkt widerspiegeln.
Geldmarktfonds, vielleicht können wir das kurz erläutern. Wie sieht ein Geldmarktfonds aus?
Der Geldmarktfonds ist im Grunde ein Spartopf, wenn man so will, der allerdings in Papiere investiert, die Anleger normalerweise nicht selber erhalten können, weil sie Institutionen vorbehalten sind. Es sind sehr kurzlaufende Anleihen aus ganz verschiedenen Quellen. Hypotheken können dabei sein, kurzlaufende Staatsanleihen können dabei sein. Und dieser Topf spiegelt in Summe die Konditionen wider, die die EZB heute hat. Und das ist viel attraktiver als das, was zum Beispiel Tagesgeld bietet, geschweige denn Sparbücher oder Girokonten, die ja mit Null verzinst sind.
Jetzt werden die Zinsen wahrscheinlich immer weiter senken. Dieser Geldmarkttopf, wenn er dann diesen EZB-Zins widerspiegelt, ist also nicht das Maß aller Dinge. Was sind die Alternativen für Anleger, die sagen, so, jetzt möchte ich an den Finanzmarkt gehen und diesen sinkenden Zins in einen Gewinn umwandeln?
Anleger, die ein bisschen mehr Rendite wollen als Geldmarkt, der tatsächlich niedriger wird, absehbar, sind bei Anleihen gut bedient. Länger laufende Anleihen bringen heute mehr als noch in der Vergangenheit. Und Anleger sollten auf jeden Fall schauen, dass sie da diversifizieren. Also einzelne Anleihen kann man Anlegern in der Regel nicht empfehlen, aber es gibt viele Alternativen in Gestalt von ETFs oder Anleihenfonds, die die verbesserten Konditionen am Anleihenmarkt den Anlegern weitergeben. Da muss man allerdings beachten, dass es Laufzeitenrisiken gibt, die sich manchmal in hohen Verlusten äußern können, wenn zum Beispiel die Zinsen stark ansteigen. Das ist aber ein Szenario, das wir aktuell nicht zu befürchten haben.
Dann ein Anlageprodukt, das auch über sich großer Beliebtheit erfolgt. Gold hat zuletzt auch stark auf die Zinsdiskussionen allein schon reagiert. Wie schaut es da aus?
Gold ist eine Anlageklasse für sich. Man neigt ja dazu, Gold mal als Währung zu interpretieren oder zu deuten. Mal ist es ein Rohstoff. Ich würde sagen, es ist ein Wertspeicher. Jetzt ist es so, dass wenn die Zinsen sinken, ist das normalerweise gut für den Goldpreis. Wir haben aber schon in Zeiten hoher Zinsen einen sehr hohen Goldpreis mit Rekordwerten gesehen. Deswegen ist da der Durchgriff von der Zinsentwicklung auf den Goldpreis nicht so ganz eindeutig. Es ist, wenn man es genauer nimmt, vielleicht eine Art Versicherung. Gold ist eine Versicherung gegen stark steigende Inflation. Es ist eine Versicherung gegen politische Unsicherheiten, Turbulenzen auf der Wirtschaftsseite. Es ist eine Versicherung. Sie wirft keine Zinsen ab, liefert keine Dividenden, aber es ist ein Wertspeicher und seit Jahrtausenden beliebt und auch bewährt.
Und sieht gut aus, wenn man es im Schrank liegen hat. Und weil es gerade dazu passt, ich weiß, wir machen das immer erst zum Ende der Sendung, aber der Goldpreis jetzt aktuell auch nochmal auf ein neues Rekord hochgestiegen bei $2,688 je Feinunze. Also definitiv eine Anlage, die man nach wie vor nutzt. Das war Ali Massawe von Investor, den ich heute Vormittag getroffen habe. Wir haben das Gespräch vorhin aufgezeichnet.
Ja, vielen Dank von mir an dieser Stelle. Schauen wir jetzt nochmal auf Einzelwerte. Sami Ibrahim, der Pharmazulieferer Sartorius kann ja heute ein deutliches Plus vorweisen. Warum? Woran liegt das?
Das ist vor allen Dingen Erleichterung. Sartorius hat die Prognose bestätigt und das hat im Prinzip schon gereicht. Das ist ein Konzern, der während Corona sehr gut verdient hat. Daran wird er im Augenblick irgendwie immer noch gemessen. Zuletzt ist ja mit dem Ende der Corona-Pandemie das Geschäft dort mehr oder weniger eingebrochen. Diese Bestätigung, und weil es eben schon schlechte Zahlen aus der Branche gegeben hat, die hat jetzt gereicht, um die Anleger zu beruhigen. Die Aktie ist regelrecht nach oben geschnellt, ein Plus von rund 12% und damit logischerweise und dort ein selten gesehener Gast auch an der DAX-Spitze.
Und wir schauen noch auf einen anderen Pharmakonzern, auf Merck aus Darmstadt. Hier gibt es auch Neuigkeiten.
Ja, der Konzern zeigt sich zuversichtlich für den Halbleitersparten-Bereich dank KI-Boom. Die Halbleitersparte hatte man bei Merck 2019 aufgebaut, Versum Materials gekauft, hat sich stärker auf Halbleiter ausgerichtet, macht eben nicht mehr nur Arzneimittel, wofür man Merck ja kennt. Und in diesem Bereich dann die Prognose angehoben. Auch das wird von den Anlegern gutiert. Das Plus der Aktie hier 5,5%.
Vielen Dank an Sami Ibrahim in Frankfurt. Und wir haben gerade schon gehört, was die Entscheidung der Europäischen Zentralbank zum Zinsniveau eventuell auslösen könnte bei Anlegerinnen und Anlegern. Jetzt schauen wir auf die Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank, auf den sogenannten Governing Council. Der tagt normalerweise in Frankfurt, aber schon am Ende seiner letzten Sitzung im September wurde verkündet, dass im Oktober alles anders ist.
Thank you very much for participating. The next press conference will be on 17th of October. And that will be the external governing council press conference, which will take place in Ljubljana in Slovenia. Yeah. Thank you very much.
In Ljubljana in Slowenien findet also die heutige Sitzung des EZB-Rats statt. Und in Slowenien erreiche ich jetzt Klaus-Rainer Jakisch, der die Besprechung der Euro-Länder begleitet. Vielleicht mal ganz zu Beginn und eine ganz ungeldpolitische Frage. Warum hält sich der EZB-Rat eigentlich heute 800 Kilometer südöstlich von Frankfurt auf?
Einmal im Jahr trifft sich der EZB-Rat in einem Mitgliedstaat der europäischen Eurozone. Und dieses Mal ist es also Slowenien. Man ist hier in der Nähe von Ljubljana, etwa 30 Kilometer entfernt, in einem sehr schönen parkähnlichen Gebiet, in einem alten Schloss und Konferenzzentrum, wo normalerweise Staatsempfänge über die Bühne gehen und der slowenische Staat im Grunde hier mit großem Pomp immer alle Staatsgäste aus dem Ausland empfängt. Hier tagt also seit gestern der EZB-Rat zu seiner jährlichen Auslandssitzung und wie man hört, geht es hinter den Kulissen auch ziemlich hoch her.
Und nun steht die Entscheidung ja erst ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde an, aber vor so einer Entscheidung wird ja immer viel gemunkelt. Sie sagen schon, man hört einiges. Was wird denn da gemunkelt? Was hört man?
Also hier gehen alle Beobachter davon aus und auch die meisten Volkswirte, dass es tatsächlich zu einer Zinssenkung heute kommt, und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Der ja wichtige Einlagenzinssatz, auf den in der letzten Zeit immer alle schauen, dürfte dann auf 3,25 Prozent sinken. Und möglich macht das eben die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank eben doch recht deutlich die Inflation nach unten gedrückt hat und die jüngsten Inflationsdaten, die ja erst vor wenigen Minuten im Grunde noch einmal bestätigt wurden bzw. korrigiert wurden, sagen ja, dass in der Eurozone die Inflationsrate jetzt nur noch bei 1,7 Prozent liegt, also noch etwas weniger als in der ersten Schätzung. In Deutschland liegt sie nach der hiesigen Berechnung oder nach der dortigen Berechnung bei 1,6 Prozent. Und damit ist das Inflationsziel von 2 Prozent, das die EZB ja insgesamt ansteuert, deutlich unterschritten. Und das ist eben der Grund, warum man eben nun Möglichkeiten sieht, hier die Zinsen weiter zu senken. Ein Schritt, der ja vor allen Dingen von der Wirtschaft gefordert wird, weil man sich davon erhofft, dass zum einen eben Kreditzinsen wieder günstiger werden, was Investitionen ankurbeln könnten und damit der angeschlagenen Konjunktur auf die Beine helfen könnte und in gleicher Form eben bedeuten würde, dass der Anreiz zu sparen deutlich geringer wäre. Und man hofft, dass eben die Konsumenten in der Eurozone, insbesondere in Deutschland, wo es ja ein schleppendes Konsumverhalten gibt, dass das wieder angetrieben wird, was ebenfalls dann natürlich der Gesamtwirtschaft helfen würde.
Und jetzt gibt es wahrscheinlich nicht nur reine Einigkeit im EZB-Rat. Wie genau verteilt sich denn das Lager der Befürworter von weiteren Zinssenkungen und Zinserhöhungen? Wer hat welchen Standpunkt?
Ja, Sie haben völlig recht. Es gibt ja auch einige Veränderungen in den Lagern. Das Lager der sogenannten Falken, also derjenigen, die also sehr harte weitere geldpolitische Maßnahmen fordern und weiterhin einen relativ hohen Leitzinssatz fordern, der ist geschrumpft. Angeführt wird er im Moment vom österreichischen Notenbankpräsidenten Holznagel. In Österreich gab es ja sehr lange sehr hohe Inflation, also im Nachbarland hier von Slowenien. Die Bundesbank, die ja eigentlich immer im selben Lager war, die hat ihre Fähnchen etwas gedreht und angesichts der schleppenden Konjunktur in Deutschland hat auch der Bundesbankpräsident Joachim Nagel das Lager gewechselt und hat sich ebenfalls für eine Zinssenkung heute ausgesprochen. Ganz Überraschung, vieler der Falken ist also so ein bisschen ins Lager der Tauben, also derjenigen, die ohnehin für eine lockere Geldpolitik sind, gewandert. Und es ist so, dass mittlerweile die Mehrzahl der EZB-Ratsmitglieder doch für eine lockere sind, und zwar einfach deshalb eben, um die Konjunktur anzukurbeln und weil eben die Inflation eben relativ niedrig ist, wie ich schon gesagt habe. Das Problem ist nur, dass natürlich diese Inflationsrate sehr tückisch ist. Es gibt immer noch Sektoren, da ist die Inflationsrate viel zu hoch, zum Beispiel im Dienstleistungssektor, auch bei Nahrungsmitteln und insbesondere auch die Kerninflation, bei der ja Nahrungsmittel und Energie rausgerechnet werden und die sehr wichtig ist, die ist ebenfalls deutlich über 2%. Und das ist der Grund, warum viele, auch wegen der hohen Lohnforderungen und Lohnabschlüsse, die es gegeben hat, fordern, dass man doch die Leitzinsen weiter hochhalten sollte und nicht zu schnell senken sollte. Aber es sieht so aus, als ob das heute anders kommt.
Vielen Dank für diese Einschätzung zu Tauben und Falken in der geldpolitischen Debatte an Klaus-Rainer Jakisch in Slowenien. Wir sprechen ja hier oft über die Signalwirkung, die so eine Zinsentscheidung für Sparerinnen und Sparer hat, für Anlegerinnen, auch für die Kreditvergabe von Banken. Aber Zinsen haben natürlich auch eine Wirkung auf Menschen, die in Schulden stecken. In Schleswig-Holstein kommt heute der Landtag zusammen, auch um einen ersten Blick auf den Haushaltsentwurf zu werfen. Darin klafft eine große Lücke und die Ministerien müssen in vielen Bereichen sparen. 7 Sozialverbände und die Verbraucherzentrale befürchten dabei, dass sie die Einsparungen besonders hart treffen werden. Sie bieten Schuldner- und Insolvenzberatungen an und können schon jetzt die Flut der Anfragen kaum bewältigen. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar berichtet.
36 Schuldnerberatungsstellen gibt es in Schleswig-Holstein. Alle verzeichnen eine höhere Nachfrage als in den vergangenen Jahren. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil niemand die Zahl der nicht beantworteten Anrufe erfasst. 10 Beratungskräfte arbeiten allein im Schuldner- und Insolvenzberatungszentrum Kiel und sie kommen kaum hinterher, sagt Geschäftsführer Michael Grosnick.
Im Moment haben wir das Problem, dass wir ungefähr 100 bis 150 Anfragen pro Woche haben und wir es mit den aktuellen Kapazitäten nicht schaffen, diese Nachfrage zu bedienen. Und in absehbarer Zeit durch die mangelnde Finanzierung durch Land und Kommune eher Stellen abbauen müssen, anstatt das Angebot adäquat abarbeiten zu können.
Die Kosten für die Schuldnerberatung werden von den jeweiligen Kommunen getragen. Die Insolvenzberatung finanziert das Land. Schon jetzt ist das Team von Michael Grosnick zu 15% unterfinanziert. Steigende Miet- und Energiepreise sowie Lohnkosten sind dafür verantwortlich. Aus Eigenmitteln sei das nicht zu refinanzieren. Entlassungen der ausgebildeten Fachleute drohen.
Viele arbeiten bei uns Teilzeit. 15% weniger Personal, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass 2 bis 3 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gekündigt werden muss.
Dabei wäre es aus Sicht der Landesvorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes, Annette Langner, sehr sinnvoll, mehr Geld in die Schuldner- und Insolvenzberatungen im Land zu investieren.
Es gibt Studien, die errechnet haben, dass 1 Euro, den wir in die Schuldnerberatung investieren, 2 bis 5 Euro Folgekosten in anderen sozialen Bereichen kompensiert. Das heißt, wir nicht rechtzeitig Menschen in diesen schwierigen Situationen der Überschuldung helfen, kommen danach natürlich viel größere Probleme auf uns zu durch Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, soziale Ausgrenzung und viele andere Themen.
Die Sozialverbände fordern deshalb eine auskömmliche Finanzierung der Schuldnerberatungsstellen. Das müsse sowohl den Anstieg bei den Sach- und Personalkosten als auch den gestiegenen Bedarf abdecken, sagt Langner. Das sei im Haushaltsentwurf der Landesregierung aber nicht vorgesehen.
Wir bekommen für die Schuldnerberatungsstellen in dem kommenden Haushaltsjahr das Gleiche, was wir bisher auch in den Haushaltsjahren bekommen haben. Aber es deckt eben die steigenden Kosten für Personal, Tarifsteigerung, gestiegene Sachkosten, Heizungskosten, Inflation und so weiter nicht ausreichend ab.
In der Landespolitik wird das Thema durchaus gesehen. Serpil Mediatle, die SPD-Fraktionsvorsitzende und Oppositionsführerin im Landtag, sagt, es sei dringend notwendig, die Beratungsstrukturen aufrechtzuerhalten. Die Landesregierung spare im Haushaltsentwurf am stärksten im sozialen Bereich.
Die Menschen werden das spüren in allen Bereichen, weil gerade in Krisenzeiten sind wir als SPD dafür, dass man eigentlich sogar investiert und vor allem auch die Alltagsprobleme der Menschen dann auch löst. Und von daher haben wir die Erwartungshaltung der Landesregierung, dass sie immer nur sagt, ja, da sind überall Probleme, sondern wir erwarten tatsächlich Lösungen.
In der schwarz-grünen Regierungskoalition verweist man auf die angespannte Haushaltslage. Man könne nur das Geld ausgeben, das man auch habe, sagt die Sprecherin für Verbraucherschutz der CDU-Fraktion Annette Röttger. Es brauche einen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss, um die Haushaltslücke zu schließen.
Wir haben ja ein Angebot der Schuldnerberatung. Das wird es ja auch weiterhin geben. Wir müssen da natürlich darauf achten, dass diese Strukturen vielleicht noch straffer organisiert werden, damit die Effizienz höher wird. Wir haben auch andere Themenfelder, wo wir uns mehr wünschen würden. Ich nenne nur den Bereich der psychischen Gesundheit. Ich nenne steigende Schülerzahlen. Auch dort würden wir uns Aufwüchse wünschen, die wir aber jetzt im Landeshaushalt nur bedingt abbilden können, wenn Einsparvorgaben erfüllt werden müssen.
Um ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen, haben die Beratungskräfte heute Vormittag vor dem Kieler Landtag demonstriert. Die 36 Schuldnerberatungsstellen sind deswegen heute geschlossen.
Ein Beitrag von Jörn Schaar. Und wir schauen jetzt auf eine Möbelhauskette, deren Unternehmenskommunikation sich für die Deutschen erst erschließen musste.
Ja, was das Besondere an IKEA finde ich, dass wir uns alle duzen.
Nein, der Chef hat mich ja letztes Mal angemerkt, weil ich sie zu ihm gesagt habe. Aber sonst geht es.
Das waren Stimmen von IKEA-Mitarbeitern aus einem Beitrag von Peter Meyer-Hüsing aus Bremen. Duzen auf der Arbeit und Möbel zum selber zusammenbauen. IKEA feiert heute sein 50. Jubiläum und Birgit Grundner baut für uns einen Beitrag zusammen zum schwedischen Möbelkonzern und dem Jubiläum.
Es gehört anscheinend zu den beinahe unlöschbaren Erinnerungen, das erste Teil, das man jemals bei IKEA gekauft hat.
Bett und Schrank für die erste WG.
Wahrscheinlich ein Regal. Das gibt es noch. Ja, das steht bei meinen Eltern gerade zu Hause.
Es war so eine ganz kleine Vase, wo nur eine Blume reingepasst hat.
Ein Billigregal, denke ich mal, vor zig Jahren.
Die Billigregale aus Holz waren ein Renner, die aufblasbaren Luftmöbel dagegen eher ein Flop. Dabei hatte es sich auch für den heutigen Chef von IKEA Deutschland, Walter Kattner, so gut angehört.
Das hat mich fasziniert, aber sie dann auszuprobieren und zu sehen, sie sind jede Woche sehr staubig. Sie quietschen beim Draufsetzen und halten nicht die Form. Das war nicht das, was wir wollten.
Meistens ist das Konzept aber aufgegangen, seit IKEA vor 50 Jahren nach Eching im Norden Münchens gekommen ist. Von dort aus hat das schwedische Unternehmen mit seinen selbstproduzierten Einrichtungen die deutsche Möbellandschaft radikal verändert, wie Josef Strasser vom Designmuseum München es formuliert.
IKEA hat natürlich ein anderes Publikum angesprochen. Das war jetzt plötzlich das junge Publikum, das sich modern einrichten wollte. Man wollte sich absetzen von dem, was die Elterngeneration hatte. Weg von den Schnörkeln, man wollte weg von diesen pseudo-historischen Stilen oder Stilmöbeln überhaupt. Einfach was Frisches, was Modernes haben. Und IKEA hat genau diesen Geschmack bedient.
Neu war in den 1970ern auch, dass die Kunden ihre Möbel samt Inbus-Schlüsseln für die Eigenmontage gleich mitnehmen konnten.
Auch wenn es Massenware ist, kam doch so ein individueller Aspekt hinzu. Weil man ja die Sachen selber aufgebaut hat, selber geschraubt hat.
Mittlerweile ist es freilich selbst unter Fans etwas umstritten, wie viel Spaß Selbstaufbauen nun wirklich macht.
Also teils. Am Anfang ist es vielleicht eher schwieriger.
Ja, kein Problem. Gerade mit dem Sohn zusammen macht das immer viel mehr Spaß, als wir alleine.
Aber IKEA eignet sich nicht zu mehrmals ab- und aufbauen.
Das sieht man im Unternehmen anders. Überhaupt sei Nachhaltigkeit für IKEA ein großes Thema, beteuert auch Deutschlandchef Kattner.
Auch wenn wir auf den Second-Hand-Markt schauen, außerhalb von IKEA, wissen wir, dass IKEA-Produkte 4 bis 6 Mal verkauft werden. Das alleine ist schon eine Bestimmung, dass Qualität hier ist. Aber wir haben auch den Anspruch, Materialien zu verwenden. Also mehr als Hälfte der Produkte, die wir haben, sind bereits aus reusable und 17% aus recyceltem Material hergestellt.
Wiederholt gab es Vorwürfe, der Möbelgigant sei mitverantwortlich für den Raubbau an natürlichen Ressourcen, auch in einem der letzten Urwälder Europas in den rumänischen Karpaten. IKEA betont dagegen immer wieder sein Engagement für die Umwelt. Deutschlandweit betreibt das Unternehmen mittlerweile 54 Möbelhäuser mit 20.000 Mitarbeitern. Jedes Jahr kommen 80 Millionen potenzielle Kunden. Und die meisten werden auf irgendeine Weise fündig.
Man kommt immer auf etwas, was man vorher gar nicht geplant hat. Ist nicht immer zuträglich für den Geldbeutel.
Wir holen uns auch oft Ideen bei IKEA und schauen wir dann, was wir daraus machen.
Und am Schluss der Sendung schauen wir nochmal in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse.
Um 0,8 Prozentpunkte müssen die Beiträge steigen, weil die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen schneller wachsen als die Einnahmen. Einen so starken Anstieg hat es in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben. Jetzt rächt sich, dass diverse Gesundheitsminister die Superkonjunktur nach der Finanzkrise 2009 nicht dazu genutzt haben, um die Krankenversicherung fit für schwierige Zeiten zu machen. Was passieren wird, ist ungerecht. Durch höhere Sozialbeiträge werden insbesondere kleine und mittlere Einkommen stärker belastet. Gut- und Spitzenverdiener profitieren dagegen von den Steuersenkungen, die Finanzminister Lindner zum Ausgleich der Inflation plant. Es darf nicht sein, dass die Ampel diese soziale Schieflage hinnimmt. Die Freie Presse aus Chemnitz meint, unser Gesundheitssystem befindet sich in einer schweren Krise. Die Ausgaben der Kassen steigen viel schneller als die Einnahmen durch Inflation und höhere Gehälter, durch explodierende Arzneimittelpreise, innovative, aber teure Behandlungsverfahren in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Zudem trickst Bundesgesundheitsminister Lauterbach, indem er den Kassen und damit den gesetzlich Versicherten immer mehr Kosten aufbürdet, die er aus Steuergeld finanzieren müsste. Für Bürgergeldempfänger, Digitalagentur und nun noch für die Krankenhausreform. Privatversicherte dürfen sich all dem entziehen. Das gefährdet das Beste, was unser Gesundheitssystem zu bieten hat. Das Solidarprinzip. Die Südwestpresse aus Ulm begründet die steigenden Beiträge folgendermaßen. Dies ist das Produkt einer Politik, die gern Wohltaten verteilt und vor allem jeder Leistungskürzung eine Absage erteilt, aber keine Idee hat, wie man die ausufernden Kosten begrenzen kann. Es werden von Karl Lauterbach immer nur Ideen verbreitet, die angeblich irgendwann Kosten einsparen könnten. Falls die jemals wirken sollten, dauert es Jahre. Und die Rheinzeitung aus Koblenz schreibt, die Beitragszahler müssen für die Rentenbeiträge pflegender Angehöriger ebenso aufkommen wie für die Pflegesonderausgaben aus der Corona-Zeit. Dabei sind das Lasten, die alle, auch Beamte, Pensionäre und Selbstständige mittragen müssten. Das gilt erst recht für die Krankenkassenbeiträge der Bürgergeldempfänger. Anstatt Chiphersteller und Meyerwerft zu subventionieren, sollte die Ampel dafür sorgen, dass alle für versicherungsfremde Leistungen aufkommen. Kassenpatienten und Unternehmen sind nicht die Melkkühe des deutschen Sozialstaates.
Das war Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie wie immer auch in der Deutschlandfunk-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Tschüss.